SRF 2 Kultur. Kontext mit Bernard Senn.
The window of opportunity to act is closing very fast. Time is running out.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit zum Handeln, warnt der Premierminister des Inselstaates Fidschi die anderen Staatschefs an der Klimakonferenz im polnischen Katowice. Frank Bainimarama weiß, wovon er spricht. In seinem Heimatarchipel müssen bereits Dörfer umgesiedelt werden, weil der Meeresspiegel gestiegen ist.
To those who are dragging their feet, I say, please, just do it.
Zu allen, die noch immer nichts fürs Klima täten, sagt er, beginnt einfach. Warum der Premier von Fidschi mit seinem dringenden Hilferuf nicht durchkommt, das untersuchen wir heute in Kontext, live und direkt aus dem Konferenzzentrum in Katowice, wo Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler im Trubel sitzt. Guten Morgen nach Katowice. Guten Morgen, Thomas Häusler.
Ja, guten Morgen, Bernhard Senn. Es könnte hier tatsächlich laut werden. Ich sitze mitten in diesem Medienzentrum und zuweilen ist hier einiges los. Wenn es also rumpelt, dann einfach drüber hinweghören.
Gut, da lassen wir uns nicht stören. Thomas Häusler, der Premierminister von Fidschi sagt, die Zeit laufe davon. Ähnliches hört man bei den UNO-Klimakonferenzen öfter. Courant normal also? Oder ist es doch ernster?
Es ist tatsächlich ernster, das sagt zumindest einhellig die Wissenschaft. Also im Oktober ist ja gerade ein neuer Bericht des Weltklimarats herausgekommen. Und seine Aussage war klar, uns bleibt ein Jahrzehnt, um das Steuer jetzt herumzureißen. Und das darum, weil eben bisher viel zu wenig passiert ist und die CO2-Emissionen nach wie vor steigen Jahr für Jahr. Bis 2030 ist es also ein entscheidendes Jahrzehnt. In diesem Jahrzehnt wird nämlich entschieden, haben wir eine Chance, die Erwärmung bei 1,5 oder wenigstens 2 Grad noch zu begrenzen. Und das sind ja die Ziele, die sich die Staaten im Pariser Klimaabkommen eigentlich gesetzt haben.
Schauen wir uns das etwas genauer an. Warum sind denn die nächsten 10, 12 Jahre entscheidend?
Ja, man kann das von verschiedenen Seiten her erklären. Also zum einen, man weiß, die Emissionen an CO2 und anderen Treibhausgasen müssen bis 2050 auf Null sein. Das zeigen Berechnungen aus der Wissenschaft. Das heißt, ab 2050 darf es keinerlei Emissionen mehr geben. Das ist wirklich schwer vorzustellen. Denken Sie zum Beispiel an den Flugverkehr. Damit es irgendeine Chance gibt, das zu erreichen, müssen möglichst schnell die CO2-Emissionen sinken, ab jetzt. Sonst wird einfach die Reduktionsrate, die man dann Jahr pro Jahr haben muss, die wird einfach zu groß. Das ist dann gar nicht mehr zu schaffen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass jedes Kohlekraftwerk zum Beispiel, das heute gebaut wird, das hat eine Lebensdauer von 50 Jahren, also wird bis 2070 oder 80 laufen. Und dann dürfen wir ja schon lange kein CO2 mehr ausstoßen. Das heißt, ab sofort darf eigentlich kein einziges Großprojekt mit Kohle mehr aufgegleist werden.
Darf kein einziges Großprojekt mehr aufgegleist werden? Wo stehen wir denn da?
Ja, ganz woanders. Also weltweit werden hunderte neue Kohlekraftwerke geplant, vor allem in Asien, in ärmeren, aber auch in aufstrebenden Ländern wie Indien oder Vietnam.
Nun gibt es Kohlekraftwerke ja eben in Europa. Hier wird zwar darüber diskutiert, dass man möglichst bald aus dieser Technologie aussteigen muss, aber in der Realität ist das enorm schwierig. Wie schwierig zeigt das Beispiel Deutschland, in dem gegenwärtig heftig über diesen Kohleausstieg gestritten wird. Thomas Häusler hat auf der Reise nach Katowice einen Umweg gemacht über Ostdeutschland in die Lausitz nahe der polnischen Grenze und diese Region ist eines von 3 Kohlegebieten in Deutschland.
Deutschland sieht sich gerne als Vorreiter beim Klimaschutz. Tatsächlich hat das Land die Wind- und Sonnenkraft stark ausgebaut, aber trotzdem hat Deutschland ein großes Problem. Noch immer produziert es fast 40% seines Stroms mit Kohlekraftwerken. Diese stoßen besonders viel Treibhausgase aus. Für Wissenschaftler wie Pao Uui vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist darum klar, die Kohle muss schnell Geschichte sein.
Wenn ich mir das verbleibende CO2-Budget angucke, ist es relativ zwangsläufig, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre spätestens abgeschaltet werden muss. Besser wäre es sogar bis 2030 einen Kohleausstieg durchzuführen.
Nur so könne Deutschland die Ziele erreichen, die es im Pariser Klimavertrag versprochen habe. Ob ihm das tatsächlich gelinge, habe globale Signalwirkung.
Deutschland ist in den letzten Jahren leider kein Vorreiter der Klimapolitik mehr gewesen. Dennoch gibt es aber sehr viele Länder, die immer wieder auf Deutschland gucken und für die die Politik Deutschlands immer eine Signalwirkung hat. Anders gesagt, wenn Deutschland sich am Kohleausstieg verweigert, wird es sehr viele Länder geben, die sagen, wenn nicht mal Deutschland es schafft, wie können wir es denn schaffen? Warum sollten wir es überhaupt versuchen? Wir sind viel ärmer, wir können das nicht machen.
Ein Ausstieg in 12 Jahren ist ehrgeizig. Kraftwerke mit einer Leistung von etwa 45 Gigawatt müssten ersetzt werden. Das heißt 45 mal das Atomkraftwerk Gösgen. Kritiker warnen, es drohe eine Stromlücke. Pao Ui sieht das anders.
Durch einen schnellen Kohleausstieg würde kein Blackout entstehen. Es gibt keine Gefahr dafür. Deutschland produziert derzeit so viel Strom wie noch nie zuvor. Wir exportieren im Durchschnitt ungefähr 10% unseres Stromes in die Nachbarländer.
Und wegen dieses Exports von billigem, aber CO2-intensivem Kohlestrom würden zum Beispiel in der Niederlande klimafreundlichere Gaskraftwerke stillstehen. Der Ausstieg aus der Kohle hat in Deutschland eine hitzige Debatte ausgelöst. Im Vordergrund steht allerdings nicht die potenzielle Stromlücke, sondern das Schicksal der Kohlekumpel und die wirtschaftliche Zukunft ihrer Regionen. Es gibt 3 Kohlegebiete und sie alle haben bereits Sorgen wegen der Wirtschaft und den Arbeitsplätzen. Die SPD-Chefin Andrea Nahles hat dennoch gesagt, ihre Partei stehe nicht zur Verfügung für eine, Zitat, Blutgrätsche gegen die Kohle.
Für unser Revier, laut für eine Zukunft unserer Städte und Region, laut für Interesse an der Politik und unserer Vision, laut für Jugend, die Bildung und deinem richtigen Ton.
Der Rapper MC Kreese lebt in der ostdeutschen Lausitz, die im Zentrum der Ausstiegsdebatte steht. Denn hier, 100 Kilometer südöstlich von Berlin, wird seit 100 Jahren Braunkohle geschürft und zu Strom gemacht. MC Kreese alias Lars Kaczmurek arbeitet als Elektrotechniker beim Lausitzer Kohlekonzern und er rappt für die Kohle.
Unsere Perspektive laut für die Wertschätzung der Arbeit, für das Positive, laut für eine ehrliche und gute Alternative, laut für eine Lausitzer. Offensive, laut für eine nachvollziehbare Argumentation.
Ich treffe Kaczmurek in einem angesagten Café in Cottbus, dem Coffee Latte. Cottbus ist das Zentrum der Lausitz, hat 100.000 Einwohner, aber es gibt hier nicht viele Lokale wie dieses. Stattdessen große graue Blocks aus der DDR-Zeit. Abends sind die Straßen ausgestorben, das Coffee Latte schließt um 18 Uhr. Es gibt hier auch eine große Angst, sagt Lars Kaczmurek. Eine Angst, vom Rest Deutschlands wieder alleine gelassen zu werden, wie damals nach der Wende, als die lokale Wirtschaft blutete und die Stadt in wenigen Jahren einen Drittel seiner Einwohnerinnen und Einwohner verlor.
Die Leute, die schon Strukturumwandlungen und Strukturbrüche in der Region miterlebt haben, denen wurde auch viel versprochen, da stand auch viel auf dem Papier. Und was gekommen ist, war nicht das, was ihnen versprochen worden ist.
Darum sei die Debatte um den schnellen Kohleausstieg grundfalsch.
Wir können nicht irgendwelche Forderungen umsetzen, die sagen, in 5 oder in 10 Jahren ist die Kohle hier weg. Und dann schaut, was ihr macht, ist nicht unser Problem.
Die Menschen seien traumatisiert von diesem Aderlass, diesem Strukturwandel, sagt auch Ute Liebsch, Gewerkschafterin.
Also ich bin selber Betroffene, meine Tochter, die ist in Bayern, hat sozusagen meine Enkelkinder da auch, oder zieht sie da gerade groß. Die ist wegen Jobmangel dahin gezogen und viele hatten ja damals in den 90er Jahren die Erwartung, die Kinder kommen wieder, wenn es ja besser ist, ne? Und die Kinder kommen eben nie wieder. Die Enkelkinder werden da geboren, werden da groß und das ist schon für die Familien hier teilweise ziemlich schwierig, das nachzuvollziehen.
Ein schneller Ausstieg aus der Kohle gefährde 16.000 Arbeitsplätze, 8.000 Direktbeschäftigte, dazu Zulieferer und andere. Davor hätten die Lausitzer Angst.
Natürlich haben die das Gefühl, dass die Region ausblutet und daher kommt ja auch dieses Misstrauen, dass wenn die Kohle nicht mehr da ist, dass es eben hier tatsächlich keine Ersatzarbeitsplätze gibt.
Dass in der Lausitz nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch in der Wendezeit wenig Neues entstanden ist, das sei nicht nur einfach das Schicksal einer Randregion, sagt der Entwicklungsökonom Pao Ui, sondern ein Versagen der Regierenden im Bundesland Brandenburg.
Ich glaube, dass ein Großteil dieser Probleme, vor denen wir jetzt stehen, keine Probleme sind, die erst in den letzten paar Monaten aufgetaucht sind. Das sind sehr viele Probleme, von denen wir seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten wissen. Das sind Probleme, auf die auch immer wieder hingewiesen wurde und wo aus meiner persönlichen Sicht die Landesregierung aber immer wieder verpasst haben, sich neue, nachhaltige Konzepte für die Regionen zu überlegen und dementsprechend in den Regionen sehr stark immer wieder ein Verharren auf dem Weiter so wie bisher war und neue Technologien, neue Industrie nicht ausreichend gefördert wurden und dementsprechend da ein bisschen jetzt die Angst vor dem Wandel herrscht.
Die Bundesregierung hat 1,5 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe für die Lausitz und die beiden anderen Kohleregionen in Aussicht gestellt. Damit soll die Infrastruktur verbessert werden. Das ist dringend nötig, finden alle. Von Cottbus ins 100 Kilometer entfernte Berlin zum Beispiel rattert nur jede Stunde ein kurzer Regionalzug los. Die Fahrt dauert fast anderthalb Stunden. Angedacht ist auch, dass Behörden in die Lausitz verlagert werden und ein zusätzliches Forschungsinstitut, um die Innovationskraft anzukurbeln. Schön und gut, findet Gewerkschafterin Liebsch, wird aber nie reichen.
Das, was die Bundesregierung jetzt gesagt hat, und noch eine zusätzliche Forschungseinrichtung nach Cottbus, das ist zwar ein richtiger Weg, ja, aber das ist kein Arbeitsplatz für einen Kumpel aus der Grube. Für die müssen wir sorgen, ja.
Ökonomen haben berechnet, dass selbst bei einem schnellen Ausstieg bis 2030 zwei Drittel aller Kohleangestellten normal pensioniert werden könnten. Was aber ist mit den jüngeren Arbeitnehmern, fragen Ute Liebsch und Rapper MC Kreese.
Lauf für Jugend, die Bildung und deinem richtigen Ton. Laut für unsere Jobs und deinem gerechten Lohn. Laut für die Meinungsfreiheit und unsere Perspektive. Laut für die Wertschätzung der Arbeit. Für das Positive.
Im Sommer hat Bundeskanzlerin Merkel eine Kommission eingesetzt, die den gordischen Knoten namens Kohleausstieg lösen soll. Sie ist breit besetzt, von Gewerkschaftern über Politiker bis zu Wissenschaftlern und Klimaschützern. Das Gremium soll weitere Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Regionen vorschlagen und den zeitlichen Rahmen des Ausstiegs festlegen. Und zwar so, dass alle damit zufrieden sind. Eine unmögliche Aufgabe. Das lässt sich schon nur an den Vorstellungen des Ausstiegsdatums zeigen. Klimaschützer fordern 2030, die Kumpel in der Lausitz 2045. Kohleangestellter und Rapper Lars Gatzmurek misstraut der Kohlekommission.
Die Leute entscheiden dort über Dinge, deren Auswirkungen sie gar nicht ausbaden müssen. Es ist einfach was zu entscheiden, wenn du fernab bist, als wenn du vor Ort bist, wenn du mit den Menschen auch wirklich reden musst und denen sagst, hey, hört mal, ich habe entschieden, wie eure Perspektive aussieht und das ist für mich ganz schlecht.
Allerdings sitzen in der Kohlekommission auch zwei Mitglieder aus der Lausitz, eine Gegnerin des schnellen Ausstiegs und eine Befürworterin. Sie heißt Hannelore Wodke und ist im Parlament des Städtchens Welzow.
Ja, nur haben wir heute wenig Glück mit dem Wetter, nicht?
Hannelore Wodke bittet an diesem verregneten Tag zum Rand des Tagebaus Welzow 2, da wo ein Teil der Lausitzer Braunkohle gewonnen wird.
Also das ist schlimmer als eine Mondlandschaft. Sie sehen jetzt hier eigentlich nur öde, furchterregende Landschaft. Das ist Raupe an der Natur erster Klasse.
Eine gigantische schwarzbraune Furche, über 100 Meter tief, zieht sich bis zum Horizont. Durch den Regen erkennt man ein stählernes Ungetüm, das die Kohle aus dem Boden gräbt. Auf einer Seite des Grabens türmt sich dunkler Abraum.
Hier sind 36 Ortschaften drin in dem Ganzen.
36 Ortschaften für die Kohle geopfert. Wie Lars Gatzmurek findet auch Hannelore Wodke. Die Gegenseite redet von etwas, von dem sie keine Ahnung hat.
Das kann sich gar keiner vorstellen. Aber die Leute, die das nicht kennen und die diskutieren dann und sagen, ja, also Kohle muss sein, die wissen gar nicht, was das für Schrecklichkeiten sind, die das hier verursacht.
Wodke und ein Mitstreiter, Erhard Lehmann, wollen mir mehr von diesen Schrecklichkeiten zeigen.
Und hier haben Leute gelebt.
Einige hundert Meter von der Tagebaukante entfernt steht das Dorf Heidemühl. Oder was noch davon übrig geblieben ist. Die Ruinen einer Glasfabrik, zerstörte Wohnblocks und Häuser säumen einen Feldweg. Überall Müll und Bauschutt.
Hier ging zum Beispiel, die Straße ging, da bin ich früher zur Schule gegangen. Hier stand unter Schule, ne, weggerissen. Alles vernichtet. Ne.
Die Menschen von Heidemühl wurden 2006 umgesiedelt. Aber noch immer sind die Kohlebagger nicht bis hierher vorgedrungen. Manche Heidemühler wollten weg, wollten nicht am Rand des Tagebaus leben. Es winkte schließlich ein neues Haus, bezahlt von der Kohle, wie Erhard Lehmann verächtlich sagt. Andere hätten auf keinen Fall wegziehen wollen. Viele von ihnen hatten zu DDR-Zeiten bereits einmal der Kohle weichen müssen.
Einen kenne ich zum Beispiel, der ist bis zum letzten Tag, hat er hier seinen Garten und wo dann die Kinder gesagt haben, nur Vorteil, packe die Geigen ein, wir hauen ab. Seit dem Tage hat er Schlaganfall gekriegt, hat gelegen und ist nie mehr auf die Beine gekommen.
Das Beispiel Heidemühl zeige, sagt Erhard Lehmann, dass die Braunkohle nicht nur Jobs bringe, sondern im Gegenteil, dass sie auch Entwicklung verhindere, wie im Fall der Glasfabrik hier.
Diese Glasindustrie wurde zwar dann 1993, glaube ich, zugemacht und dann sollte hier ein neues Glaswerk entstehen, hat man aber schnell umgeschwenkt und hat das Glaswerk dann in Drebkau gebaut, weil ja Heidemühl abgebaggert werden sollte. Schon vorher wird alles runtergehalten, es durfte nichts entstehen.
Bis 2020 will der Lausitzer Kohlekonzern nun entscheiden, ob auch Teile des nahen Örtchens Proschim verschwinden müssen. 365 Menschen wären betroffen, die Nachbarn von Erhard Lehmann und Hannelore Wodke. Wodkes Haus steht bereits jetzt nur wenige hundert Meter von der Kante des Tagebaus entfernt.
Es ist so, dass ich nicht bei offenem Fenster schlafen kann, weil die Lärmbelastung durch die Förderbrücken derart hoch ist, dass man einfach nicht zur Ruhe kommt. Und haben wir jetzt noch Ostwind, es wird auf einmal Nacht überwältigt. So stark ist diese Staubbewegung.
Aber nicht nur der Schutz ihrer Heimat vor Dreck, Lärm und Umsiedelung treibt Hannelore Wodke zur Meinung, mit der Kohle müsse nun möglichst schnell Schluss sein, sondern auch der Klimaschutz.
Wir sind mitbeteiligt daran, dass es gerade in den armen Ländern den Leuten so schlecht geht und noch schlechter geht. Ich meine, die Verantwortung für alle Menschen, die tragen wir doch hier auch.
Die Angst vieler Lausitzer vor einem erneuten Umbau ihrer Wirtschaft ist ihr nicht egal.
Doch, ich verstehe das. Aber das Schlimme ist ja, den Leuten werden falsche Versprechungen gemacht. Jetzt. Und wenn ein Politiker sich hinstellt und sagt, also passt mal auf, das muss sein und ihr werdet arm, wenn wir da jetzt aus der Kohle aussteigen oder so, das ist falsch. Aber das Schlimme ist eben, viele, viele Leute glauben diesen falschen Versprechungen.
Es gelte nun, Alternativen zur Kohle zu entwickeln, erneuerbare Energien etwa. Bereits stehen in der Lausitz neben den Kohlemeilern auch einige Windräder und Solaranlagen. Ein weiteres Projekt hat Hannelore Wodke vorgeschlagen. Sie will auf dem kleinen Flughafen in Welzow das bisher einzige Feuerlöschflugzeug nördlich der Alpen stationieren. Ein Antrag auf EU-Gelder läuft.
Damit würden wir ca. 100 Arbeitsplätze schaffen. Und für so eine kleine Stadt wie Welzow mit etwas über 3000 Einwohnern wäre das schon ein Erfolg.
Ironischerweise sind es gerade die Treibhausgasemissionen der Lausitzer Kohlekraftwerke, die den Bedarf für ein solches Flugzeug erst schaffen. Dieses Jahr brannten in Schweden zum ersten Mal die Wälder. Ein Grund dafür sind die gestiegenen Temperaturen und die ungewöhnliche Trockenheit in diesem Sommer. Würde ein Feuerlöschflugzeug in Welzow stationiert, würde sein Einsatzradius bis Schweden reichen. Dass gerade Hannelore Wodke als Kohlegegnerin in die Kohlekommission berufen wurde, störte manche in der Gegend.
Die kritisieren mich, da ich ja als Kohlegegner bekannt bin, wieso ich in dieser Kommission bin. Ja. Es sollten doch wahrscheinlich die in die Kommission rein, die für die Kohle sind.
Die Arbeit in der Kommission sei sehr wichtig, aber auch eine große Belastung.
Da kommen kiloweise Post, Unterlagen, die ich durchgucken muss. Und 1000 Leute haben Ideen, aber es ist eigentlich das Wenigste, es umzusetzen von diesen Sachen.
Ursprünglich hätte die Kohlekommission am 28. November ihren Fahrplan zum Ausstieg aus der Kohle bekannt geben sollen, zum Beginn der UNO-Klimakonferenz in Katowice. Aber dies sei viel zu ehrgeizig gewesen, sagt Hannelore Wodke.
Die Kanzlerin wollte unbedingt hier für Katowice was vorzeigen und deswegen hat die den Termin so kurz gesteckt. Selber ist sie jetzt eingeknickt.
Eingeknickt vor den Ministerpräsidenten Brandenburgs und Sachsens, die noch einmal Druck für einen späteren Ausstieg machen wollen. Nun musste Deutschlands Umweltministerin Svenja Schulze an der UNO-Klimakonferenz zugeben, dass wohl nicht einmal das reiche Deutschland den schnellen Abschied von der Kohle schafft. Und in der Lausitz werden sich weiterhin die zwei Lager gegenüberstehen.
Laut für Zusammenarbeit, bei jeder Gelegenheit, laut für den Fortschritt, für jede Notwendigkeit, laut für gemeinsames Bewältigen jeder Schwierigkeit, laut für ein Leben in Sicherheit.
Immerhin, der Rap des Kohlebefürworters Laskar Zmurek hat Passagen, die sich als Angebot zur Versöhnung lesen lassen.
Die Reportage aus einem Kohlegebiet in der ostdeutschen Lausitz von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Thomas Häusler, Sie sitzen jetzt im Konferenzzentrum der Klimakonferenz in Katowice. Selbst das reiche Deutschland kommt also nicht von der Kohle los. Am Anfang Ihres Beitrags hat der Klimaökonom gesagt, dass die Signalwirkung für andere Länder habe. Wie sehr ist das ernst zu nehmen?
Ja, ich denke, es ist sehr ernst zu nehmen. Also gerade in Bezug auf den Gastgeber der Konferenz hier, Polen. Das Land Polen hängt nämlich noch viel mehr von der Kohle ab als Deutschland. 80% des Stroms in Polen stammen aus Kohlekraftwerken. Und Polen zum Beispiel schaut ganz genau darauf, was Deutschland macht. Das hat mir ein polnischer Klimaexperte bestätigt, Andrzej Ansker. Er arbeitet in Berlin und kennt deshalb die Verhältnisse in beiden Ländern sehr gut.
Deutschland war immer ein Beispiel für Polen, wie man vorangehen kann, wie man erneuerbare Energien entwickeln kann und aus Kohle aussteigen. Und das ist leider nicht mehr der Fall. Wenn ich nach Polen gehe, dann wird mir vorgeworfen, auch zu Recht, dass Deutschland jetzt viel langsamer vorangeht, als das früher der Fall war. Und das ist schade. Jetzt muss ich viel weiter nach guten Beispielen suchen.
Wie geht denn Polen mit dem Thema Kohle um jetzt an der Klimakonferenz? Thomas Häuser als Gastgeber muss ja die Verhandlungen koordinieren und neutral sein. Kommt Polen denn dann nicht in einen Interessenskonflikt?
Durchaus. Und die Botschaften, die Polen hier ausgesandt hat in den letzten Tagen, die waren sehr gemischt. Also auf der einen Seite viele Versicherungen, man leitet die Verhandlungen neutral. Das ist auch so, das haben mir Verhandlungsinsider bestätigt. Aber es gibt auch ein anderes polnisches Gesicht hier an den Verhandlungen. Polens Präsident Andrzej Duda hielt zu Beginn der Konferenz eine Rede. Und die war ein Seiltanz. Also Duda sagte zwar, Klimaschutz sei wichtig, aber eben auch die Sorge um die Kohlekumpel, die dürften wir nicht allein lassen. Es müsse eine gerechte Transition von der Kohle weggeben. Und dieses Thema gerechte Transition, das haben die Polen hier an der Konferenz immer wieder sehr stark betont.
Und wie funktioniert diese Taktik und wie haben andere Länder darauf reagiert, Thomas Häusler?
Ja, also einerseits wird das durchaus anerkannt. Es ist ja ein wichtiges Thema. Man muss schauen, dass man diese Leute auch nicht alleine stehen lässt. Sonst bekommt man diesen Aufstieg ja nicht hin. Das, glaube ich, hat mir jetzt vorher in der Lausitz gesehen. Aber für Länder, die stark unter der Erwärmung leiden, ist das natürlich schon auch eine Provokation. Also der Premier von Fidschi, den wir am Anfang der Sendung gehört haben, der hat darauf eine sehr pointierte Antwort gegeben.
I support the Polish theme of a just transition. We should not only have a just transition for those workers affected by the move from dirty energy to clean energy. We must have a just transition for all, and especially the most climate vulnerable.
Also er sagte, er unterstütze das Anliegen von Polen, aber diese Gerechtigkeit, die dürfe eben nicht nur für Kohlearbeiter gelten, sondern die müsse auch jene Menschen einschließen, die unter dem Klimawandel ganz konkret litten. Der polnische Präsident Duda wiederum, der besuchte am Tag nach seiner Rede hier in Katowice Kohlekumpel und er sagte ihnen, Kohle ist unser großer Schatz und habt bitte keine Sorge, solange ich Präsident Polens bin, werde ich nicht erlauben, dass jemand den polnischen Bergbau ermordet.
Das sind klare Worte nach innen an die eigenen Wähler, nehme ich an natürlich.
Ja, allerdings, aber es darf wohl kaum einer mit den Fingern allzu sehr zeigen. Es gibt nämlich gegenwärtig kein Land, das genügend macht für das Klima. Und darum steuern wir ja nach wie vor auf eine +3-Grad-Welt zu oder sogar noch mehr und nicht eben auf 1,5 oder maximal +2, wie es im Pariser Abkommen steht.
Und gibt es denn gar keine positiven Beispiele?
Doch, die gibt es sicher. Also die erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind, die werden immer günstiger. Sie werden auch weltweit stark ausgebaut, aber halt immer noch nicht schnell genug. Es gibt daneben auch Länder, die sich wirklich bewegen. Also Neuseeland zum Beispiel hat vor kurzem beschlossen, dass es keine neuen Bewilligungen mehr gibt für die Suche nach Öl und Gas in seinen Gewässern. Manche Länder überlegen sich, ob sie ihre Klimaschutzverpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens erhöhen wollen. Also die EU hat das, überlegt sich das oder quasi laut denkt sie da vor sich hin. Die kleinen Inselstaaten Fidschi und die Marshallinseln, beide im Pazifik, die sind da schon vorausgegangen, die haben das schon gemacht. Aber zusammengenommen ist das einfach immer noch viel zu wenig.
Zu wenig macht auch die Schweiz. Das können wir nach der Debatte ums CO2-Gesetz, die gestern im Nationalrat zu Ende ging, sagen. Das Gesetz, an dem der Nationalrat 4 Tage lang gearbeitet hat, wurde schließlich versenkt. Christoph Keller mit den Hintergründen.
Vergangenen Samstag, Helvetiaplatz, Bern. Rund 2000 Menschen versammeln sich, um gegen die allzu lasche Klimapolitik von Bundesrat und Parlament zu protestieren. Da ist Silvan, ein junger Familienvater, der sich Gedanken macht über die laufende Debatte ums CO2-Gesetz.
Ja, wir sind ja jetzt im Moment am Debattieren bezüglich Klima, also CO2-Gesetz. Und es ist wirklich Zeit, langsam da mal Nägel mit Köpfen zu machen, weil wir einfach in eine Richtung steuern, wo wir irgendwann nicht mehr zurückkommen.
Silvan, seinen Sohn auf dem Arm, fügt hinzu.
Ich glaube, der Wille ist nicht um, oder? Es ist, man ist zu viel verfahren in dieser Wirtschaft, die auf der fossilen Energie basiert. Und es getraut sich niemand auszusteigen, weil man Angst hat vor einem Kollaps. Aber irgendwann muss man einfach anfangen. Und ich denke, langsam ist wirklich Zeit, auch jetzt mitzuhalten. Wenn jetzt die Schweiz ist nicht mehr ein Pionier. Und wenn man umschaut, in die umliegenden Länder, die sind alle am Gas gegeben, die haben Projekte, die sind mit vorne dabei. Und die Schweiz hat einfach... läuft langsam Gefahr abzuhängen.
Unverständnis, Zorn auch, da und dort Enttäuschung. Vor allem junge Menschen waren anwesend. Raffaela, eine junge Mutter, erklärt, warum sie auf die Straße gegangen ist.
Weil mich das sehr aufgeregt hat, dass das Parlament im Moment einfach nicht viel macht und nicht einmal fürs Inland bestimmte Ziele setzt, sondern dass man das Gefühl hat, dass wir alles irgendwie ins Ausland exportieren und dort die CO2-Reduktionen machen. Und das finde ich, das geht nicht.
Man hört das fast überall unter den Demonstrantinnen und Demonstranten, dass die Schweiz mehr tun muss und vor allem, dass sie den Ausstoß an CO2 im Inland reduzieren soll und ihn nicht, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, zu einem grossen Teil im Ausland kompensieren kann.
Ich finde, jedes Land muss irgendwie einen Beitrag leisten und schlussendlich kann man auch da für unsere Wirtschaft kann man klimafreundliche Technologien entwickeln. Das kann auch so ein Vorteil sein. Also ich sehe nicht, wieso es billiger sein sollte, wenn man es ins Ausland exportiert.
Der Zorn auf dem Platz ist spürbar und die Botschaft lautet: Wacht auf, ihr Politiker! Aber die Botschaft kam nicht so richtig an, nur ein paar Tage später hinter den Mauern des Bundeshauses. Gestern, am späteren Morgen, kam es, wie es kommen musste.
Der Nationalrat lehnt das Klimaschutzgesetz ab. Er hat nach 12-stündiger Debatte mit 92 gegen 60 Stimmen bei 43 Enthaltungen Nein gesagt zur Revision des CO2-Gesetzes. Es hätte vorgesehen, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 50% zu senken.
Dass man sich nicht würde einigen können, zeichnete sich ab. Nicht alle argumentierten bei der Beratung im Nationalrat so radikal gegen das CO2-Gesetz wie der Vertreter der SVP, Christian Imark, der den Sinn einer Begrenzung des CO2 insgesamt in Frage stellte und damit auch den Klimawandel an sich.
Wenn morgen zwei Vulkane ausbrechen, dann können Sie Ihren Gesetzestext in der Pfeife rauchen, geschätzte Damen und Herren. Es ist etwa gleich gescheit, wie wenn man in ein Gesetz schreiben würde, die Erde ist eine Scheibe.
Viele im Nationalrat traten sich schwer mit griffigen Maßnahmen im Inland. So etwa Nationalrat Peter Schillinger, der eindringlich dafür plädierte, das CO2 dort zu kompensieren, wo es am günstigsten sei, im Ausland nämlich.
Die FDP will, dass mit dem Franken die bestmögliche Wirkung erzielt wird. Das ist ins Zentrum zu stellen und nicht irgendwelche Diskussionen über Inland und Ausland.
Nachteile für die Wirtschaft, das war das schlagende Argument der Ratsrechten. Da half auch die etwas verhaspelte Haltung der Ratslinken nichts. Bastien Giraud von den Grünen zum Beispiel, der meinte, ein griffiges CO2-Gesetz diene auch der Wirtschaft.
Wenn wir unseren Unternehmen helfen, klimafreundlich zu werden, und das tun wir mit einem hohen Inlandanteil, dann helfen wir der Landwirtschaft, der Unternehmen klimafreundlich zu werden, dann sind sie wettbewerbsfähiger.
Und wenig nützte der Appell von Jacqueline Badran von der SP.
Geschätzte Damen und Herren, es geht hier um die Rettung unseres Planeten mit allen Lebewesen drauf und unser aller Lebensgrundlagen. Nicht mehr und sicher nicht weniger.
Erfolglos. Der Nationalrat hat sich zu Beginn der Debatte zwar dazu bekannt, dass sich die Temperatur der Erde nicht um mehr als um 1,5 Grad erwärmen soll. Und er hat sich auch bekannt zum Reduktionsziel des Bundesrates, bis ins Jahr 2030 den CO2-Ausstoß um 50% gegenüber 1990 zu senken. Nur, Er hat darauf verzichtet zu sagen, wo und wie, ob im Ausland durch Zukauf von Emissionszertifikaten oder im Inland. Bundesrätin Doris Leuthard war denn auch sichtlich enerviert über das Parlament.
Heute haben wir -20% Inlandsziel bis 2020. Nachdem jetzt eine Mehrheit von FDP, SVP und leider auch CVP gesagt hat, wir haben kein Inland und kein Auslandsziel, sondern ein bisschen, wir schauen mal, haben sie keine Ziele. Wie wollen Sie dann sagen oder sich nur schon konzeptionell vorbereiten, was soll der Gebäudebereich, was soll der Verkehrsbereich? Ohne Ziele machen Sie eigentlich ein bisschen, okay, wir schauen einfach mal.
Und so kam es denn auch. In der Detailberatung, die diesen Montag und Dienstag im Nationalrat stattfand, wurde das Gesetz eins ums andere abgeschwächt. Keine Abgabe auf Flugtickets, weniger effiziente Maßnahmen bei der Elektromobilität, Begrenzung der Lenkungsabgabe auf Benzin auf 8 Rappen, mehr Befreiungsmöglichkeiten für die CO2-Abgabe, dafür Raum für Gaskombikraftwerke und so weiter. Kommissionssprecher Stefan Müller-Altamat von der CVP sagte am Ende der Debatte etwas ernüchtert:
Es ist also nichts geworden, aber es ist sehr, sehr wenig, was der Rat bis jetzt vorhat.
Sehr wenig, denn im Grundsatz wollte man genau dies nicht, dass die Schweizer Wirtschaft Kurs nimmt auf ein Ziel Null Emissionen bis 2050. Der Appell von Kommissionssprecher Stefan Müller-Altamat:
Machen Sie doch jetzt bitte mit und verabschieden Sie sich nicht von der Lenkung. Wenn Sie das machen, dann muss ich einfach konsterniert als Kommissionssprecher feststellen, hier drin sind alle für Lenkung, bis es lenkt. Und dann ist man dagegen.
Ein angekündigtes Debakel. Nichtregierungsorganisationen kritisierten von Anfang an, dass Bundesrat und Parlament mit ihrem Vorgehen die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens eklatant missachteten. Denn wollte man die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllen, müssen die Emissionen an CO2 weltweit pro Jahr um 4% sinken. Im Schweizer CO2-Gesetz war nur die Absenkung um 1% jährlich vorgesehen. Zudem verlangt das Pariser Abkommen, dass keine Investitionen mehr in Technologien getätigt werden, die CO2-Emissionen verursachen. Und das Ziel ist klar, bis 2050 darf gar kein CO2 mehr in die Atmosphäre abgegeben werden. Stattdessen hat das Schweizer CO2-Gesetz den Weg freigemacht für den Bau von Gaskraftwerken. Man war sich nach diesem Debakel immerhin einig, mit diesem CO2-Gesetz, vor allem in der Form, wie der Nationalrat das Gesetz während der Beratungen abgeschwächt hat, hätte die Schweiz das Ziel nicht erreichen können. Schon gar nicht mit der Reduktion von CO2 im Ausland, denn der Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten ist instabil, unsicher und führt zu Mehrfachgutschriften und ja, Umweltorganisationen kritisierten, dass die laufende Revision des CO2-Gesetzes den ganzen Finanzsektor ausklammert. Denn der Schweizer Finanzsektor hält Anteile an Firmen, die das 20-fache der jährlichen inländischen CO2-Emissionen beinhalten. Das sind 960 Millionen Tonnen CO2. Auch wirtschaftsnahe Organisationen wie etwa der Verband Swiss Cleantech fordern, dass der Klimaschutz im Inland Priorität haben soll. 40% verlangt Swiss Cleantech, soll im Inland an CO2 reduziert werden. Und das, so eine repräsentative Umfrage der Schweizer Bevölkerung, möchten denn auch 83% der Befragten. Ein Ziel, das, so eine weitere Studie der Beratungsfirma E-Concept, realistisch und machbar ist, ja, sogar noch übertroffen werden kann, und zwar ohne wirtschaftliche Einbußen. Aber dennoch, es gibt Good News. Wenige, aber es gibt sie. Die Schweiz hat mit dem noch geltenden CO2-Gesetz und mit der Energiestrategie 2050 in Sachen Energieverbrauch wenig, aber doch etwas erreicht. So liegt die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ohne Wasserkraft seit 2010 bei 6,4% der Energieproduktion, was mehr ist, als in der Energiestrategie 2050 für diese Zeit vorgeschlagen ist. Und dafür hat der Endenergieverbrauch pro Kopf abgenommen, und zwar um 16,3% seit 2000. Und abgenommen hat auch der CO2-Ausstoß pro Kopf. Er lag 2016 bei rund 4,4 Tonnen, was immer noch viel zu viel ist, aber doch deutlich weniger als 2001, als der Ausstoß an CO2 pro Kopf fast 6 Tonnen betrug. Das Gebäudeprogramm, aber auch Effizienzmaßnahmen in der Industrie zeigten Wirkung. So viel immerhin lässt sich aus diesen Zahlen schließen, dass Maßnahmen greifen, wenn sie denn ergriffen und ja, wenn Ziele auch beschlossen werden. Oder, wie Bundesrätin Doris Leuthard sagte,
ohne Ziele machen sie eigentlich ein bisschen, okay, wir schauen einfach mal. Wir überlassen es jedem Einzelnen. Und 2030 stellen wir dann fest, Pech gehabt, weder im Inland noch im Ausland hat man irgendwo Fortschritte erreicht. Das ist ihre Verantwortung des Tages.
Der Beitrag von Christoph Keller zum CO2-Gesetz in der Schweiz, das gestern im Nationalrat Schiffbruch erlitten hat. Und ich bin noch immer verbunden mit unserem Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler an der Klimakonferenz in Katowice. Thomas Häusler, was für Signale sendet die Schweiz da eigentlich aus?
Ja, nach solche, die man sich sonst in dieser Zeit eher von der anderen Seite des Atlantiks gewohnt ist. Aber man muss sagen, also riesige Wellen haben die Beratungen im Nationalrat hier nicht ausgelöst in Katowice. In den Verhandlungen wird es wohl keine Auswirkung haben. Die Schweiz ist einfach zu klein. Aber man darf daraus keine falschen Schlüsse ziehen. Das heißt jetzt nicht, dass die Schweiz einfach außen vor bleiben kann oder sich einfach freikaufen und alles lösen kann, indem sie zum Beispiel Emissionszertifikate im Ausland kauft. Natürlich sind die absoluten Treibhausgasemissionen der Schweiz klein, aber pro Kopf sieht es eben etwas anders aus. Und wenn alle Nachbarn um sie herum die Wirtschaft zwar zögerlich, aber doch immer mehr umstellen, um CO2 zu reduzieren, dann kann man, glaube ich, nicht ernsthaft glauben, dass wir längerfristig eine Insel sein können. Spätestens dann würde der Druck auf die Schweiz einfach schnell steigen, dass auch sie ihren Anteil leistet.
Also vorderhand aber leistet ja kaum ein Land das, was es eigentlich müsste. Nach dem schnellen Umbau hin zu einer Weltwirtschaft ohne CO2-Ausstoß sieht es gar nicht aus, obwohl das laut Wissenschaft aber eigentlich dringend nötig wäre. Thomas Häusler, gibt es denn einen Plan B?
Ja, ich weiß nicht, ob man das den Plan B nennen kann. Es ist einfach die drohende Realität. Also geht es weiter wie bisher, wird sich die Welt um 3 Grad oder mehr erwärmen. Die Folgen, die das hätte, die Wissenschaft prognostiziert, die sind äußerst ernst. Und so will das kaum jemand, außer ein paar Zweiflern vielleicht. Die Aussichten auf eine stärkere Erwärmung sind aber so real, dass es ratsam scheint, irgendeine Art von Plan B aufzustellen. Und dieser Plan B, der sieht eben vor, dass wir in Zukunft Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder herausholen müssen. Solche Technologien befinden sich in der Entwicklung und wir müssen sie uns nun dringend anschauen, sagen viele Forscher.
Ja, und genau das haben Sie ja getan, Thomas Häusler. Hören wir uns an, was Sie herausgefunden haben. Es geht um Maschinen, die vereinfacht gesagt CO2 aus der Luft holen. Die einen verarbeiten Bäume, die CO2 gespeichert haben. Die anderen filtern CO2 direkt aus der Luft. Und am Ende kann CO2 in geeigneten Lagern im Boden gespeichert werden.
Chronisch Planete z ludźmi, którzy przyszli na wyzwanie świata nauki.
Am vergangenen Samstag trafen sich einige hundert Demonstrantinnen und Demonstranten in Katowice, um gegen den Stillstand beim Klimaschutz zu demonstrieren. Vertreter der Zivilgesellschaft sprachen von der Ladefläche eines Lieferwagens zu den Demonstranten. Dann stand plötzlich eine schüchtern wirkende Jugendliche mit Zöpfen auf der improvisierten Bühne.
Hi. It's great to see so many of you out here today. They talk a lot in there. A lot about cutting down trees and magical machines that doesn't exist.
Leise, aber mit fester Stimme sagte sie, sie habe die Klimakonferenz besucht und sie erzähle nun, was da drinnen vor sich gehe. Es werde da viel über magische Maschinen geredet, die es gar nicht gäbe, und übers Fällen von Bäumen. Greta Thunberg heißt die 15-jährige Schwedin. Sie ist in Ökokreisen berühmt geworden, weil sie seit ein paar Monaten jede Woche einen Tag in den Schulstreik tritt, um für einen besseren Klimaschutz zu protestieren. Gretas Befürchtungen haben einen realen Hintergrund. Ohne magische Maschinen, die Treibhausgase aus der Luft holen, wird die Klimaerwärmung nicht mehr rasch genug zu bremsen sein, sagt der Klimaforscher Jan Minks vom Mercator-Forschungsinstitut in Berlin.
Das ist eine riesige Herausforderung und wir sind spät dran. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu beeilen.
Beeilen mit der Erforschung dieser Technologie von morgen, um die Sünden von heute auszubügeln. Wie schwierig das aber werden könnte, zeigt die sogenannte CCS-Technologie. Sie soll bei Kohle- oder Gaskraftwerken CO2 schon im Abgasstrom abfangen. Dieses CO2 würde dann in den Untergrund gepresst und gespeichert. Polen, Gastgeber der Klimakonferenz, würde sehr gerne auf CCS setzen, weil es viele Kohlekraftwerke besitzt, sagt Christoph Stanczyk. Er forscht im Zentralen Mineninstitut in Katowice. Das wichtige Forschungsinstitut für die Kohleindustrie steht keine 500 Meter entfernt von dort, wo die UNO-Klimakonferenz abgehalten wird. Im Innern des Instituts hält eine Statue der heiligen Barbara Wache. Sie ist die Schutzpatronin der Bergleute. Christoph Stanczyk erzählt von Versuchen mit der CCS-Technologie.
We did a few small projects, however there was some difficulties with local people, they didn't accept it.
Die Bevölkerung neben der Testanlage habe sich gewehrt. Sie befürchtete, das eingelagerte CO2 würde aus dem Boden lecken. Die Tests mussten gestoppt werden. Und es gebe weitere Probleme mit CCS, sagt Stanczyk.
It's so huge amount of CO2 that industry didn't produce such installation as far.
Ein großes Kraftwerk produziere so viel CO2, dass die Industrie bisher keine so großen CCS-Anlagen habe produzieren können. Ein Grund dafür sind die hohen Kosten. Aber nicht nur Polen hat Probleme mit der CCS-Technologie. Vor kurzem hat der Europäische Rechnungshof einen Bericht herausgegeben, dass die EU fast 500 Millionen Euro für die Entwicklung von CCS ausgegeben habe, ohne einen Durchbruch zu erzielen. Die heiß ersehnte CCS-Technologie ist also noch lange nicht einsatzbereit. Und trotzdem soll sie in Zukunft nicht nur Kraftwerke sauberer machen, sondern sie ist auch das Kernstück für ein Verfahren, um CO2 sogar aus der Atmosphäre zu entfernen. Und das geht so. Wenn Bäume wachsen, entziehen sie der Atmosphäre CO2. Werden diese Bäume nun gefällt und in einem Kraftwerk verbrannt, das mit CCS ausgerüstet ist, so wird dieselbe Menge CO2 im Boden entsorgt, die die Bäume ursprünglich der Luft entnommen hatten. Unglücklicherweise könnte dieses sogenannte BECCS-Verfahren enorme Nachteile haben, sagt Klimaforscher Minks.
Die größten Risiken sind vor allen Dingen die, die mit der großskaligen Landnutzung verbunden sind. Das muss man extrem ernst nehmen.
Das heißt, man wird in Zukunft wohl so viel CO2 aus der Luft holen müssen, dass dafür riesige Waldplantagen angepflanzt werden müssen. Schätzungen gehen von der Fläche Australiens aus. Dies würde die Landwirtschaft stark konkurrenzieren und damit die Produktion von Nahrungsmitteln. Oder es könnte auf Kosten von Naturlandschaften und der Artenvielfalt gehen. Es gibt neben BECCS noch andere Technologien, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Zum Beispiel baut die kleine Schweizer Firma Climeworks Anlagen, die das direkt mit chemisch-physikalischen Methoden schaffen. Allerdings ist dies noch sehr teuer und braucht viel Energie. Wegen dieser Hürden und offenen Fragen müssten all diese Technologien nun mit Hochdruck erforscht werden, sagt Jan Minks.
Wenn man die Technologien so um das Jahr 2050 schon großskalig verfügbar haben will, dann sind wir sehr, sehr spät dran.
Das zeige die Erfahrung.
Wenn wir uns mal angucken, wie lange es gedauert hat seit der ersten kommerziellen Solarzelle bis zu dem Punkt, an dem Solarzellen wirklich hoch wettbewerbsfähig im Markt sind, sind 60 Jahre vergangen. Die 60 Jahre haben wir nicht mehr. Also müssen wir uns auch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie wir diese Innovations- und Diffusionsprozesse beschleunigen können.
Mit Diffusionsprozessen meint Jan Minks die Frage, wie man zum Beispiel Climeworks helfen kann, seine Produkte weiterzuentwickeln. Denn Firmen wie Climeworks stehen vor dem Problem, dass es in 30, 40 Jahren einmal einen riesigen Markt für ihre Maschinen geben könnte, wenn die Weltgemeinschaft damit anfangen wird, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Aber bis dahin gibt es nur wenige Interessenten, die die dringend nötige Entwicklung finanzieren könnten.
Die mutige Schulstreikerin Greta Thunberg ist allerdings nicht die einzige, denen diese technologischen Ansätze nicht geheuer sind. Manche Kritiker befürchten zum Beispiel einen Abbau beim eh schon mageren Klimaschutz, wenn diese Technologien forciert würden. Und zwar, weil dann viele Länder lieber auf die technologischen Lösungen warten würden, statt ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Doch für solche Bedenken sei es zu spät, sagt Jan Minks. Es brauche beides, stärkere CO2-Reduktionsmaßnahmen und die neuen Technologien.
Ambitionierter Klimaschutz und Entwicklung dieser Technologien darf kein Widerspruch sein. Wenn das ein Widerspruch ist, dann bin ich extrem pessimistisch, dass wir auch nur irgendeine Chance haben, das 1,5 oder auch das 2-Grad-Ziel zu erreichen.
Es wird Greta Thunberg gar nicht gefallen, aber wir werden wohl oder übel auf die magischen Maschinen setzen müssen.
Der Beitrag von Wissenschaftsredakteur Thomas Häusler macht es klar, die Technologie allein wird das Problem der Klimaerwärmung also wohl nicht lösen. Sie hören Kontext heute zur Weltklimakonferenz in Katowice und ich bin live mit meinem Kollegen Thomas Häusler verbunden. Er ist dort im polnischen Katowice im Medienzentrum. Thomas Häusler, Sie haben die Verhandlungen der letzten Tage verfolgt. Wenden wir uns jetzt diesen Verhandlungen zu. Es geht darum, das Regelwerk zum Pariser Abkommen zu verabschieden. Was genau regelt dieses Werk?
Ja, es füllt das Pariser Abkommen mit Leben, weil das Abkommen von 2015, das war einfach ein Rahmen, der jetzt eben gefüllt werden muss mit Regeln, die eben bestimmen, wie das Abkommen im Alltag funktionieren wird, wie zum Beispiel die Länder mitteilen müssen, welche Mengen an Treibhausgasen sie einsparen wollen. Das kann man nämlich auf sehr unterschiedliche Weise tun. Man kann da sehr genau und transparent sein oder eben weniger. Und je weniger transparent man ist, je weniger genau auch man ist, desto unklarer ist dann eben am Schluss, wie viel Treibhausgase ein Land tatsächlich reduziert hat. Das heißt, wie gut der Klimaschutz wirklich funktioniert hat in diesem Land, aber eben auch global.
Und wo liegen die Meinungsverschiedenheiten bei dieser Frage?
Grob gesagt verläuft die Bruchlinie zwischen Industrieländern und Schwellenländern. Die Industrieländer möchten strenge Regeln, wenn es eben um die Angabe von diesen Treibhausgasreduktion geht, wie man das machen möchte, die Schwellenländer eher nicht, allen voran China. Sie fürchten einen Verlust der Souveränität, dass andere Länder eben sich einmischen könnten, dass sie Kontrollen machen könnten innerhalb des Landes und das ist für China schlicht unmöglich.
Gibt es denn noch weitere wichtige Verhandlungspunkte?
Also sehr wichtig sind auch die Regeln für den Handel mit Emissionszertifikaten. Der war ja vorher schon Thema. Also wenn ein Land ein anderes Land dafür bezahlt, damit dieses zusätzliches CO2 reduzieren kann, das ist an sich keine schlechte Sache. Es gibt viele Entwicklungsländer, die könnten sehr viel CO2 reduzieren, wenn sie das Geld dazu hätten. Und die Schweiz, die will ja dieses System stark nutzen. Also wie stark, das werden die weiteren Beratungen über das Gesetz, CO2-Gesetz dann zeigen. Aber es ist klar, man will darauf setzen, so oder so. Wenn jetzt aber die Regeln für diesen Emissionshandel zu lasch sind, dann kann das eben sehr schädlich sein. Es kann dann wirklich ins Gegenteil gehen. Also zum Beispiel könnten sich dann beide Länder eines solchen Deals die CO2-Reduktion gutschreiben. Also die Schweiz, die das Zertifikat zum Beispiel in Afrika kauft, weil dort Solarzellen zum Beispiel aufgestellt worden sind. Und dieses Land in Afrika könnte sich das auch gutschreiben. Und das wäre dann eine Doppelzählung, die natürlich dann etwas vorspiegelt, was gar nicht war. Das muss man also unbedingt verhindern, aber noch ist offen, ob das Regelwerk genug Zähne haben wird dazu. Die Verhandlungen sind da immer noch am Laufen. Vor allem Brasilien zum Beispiel drängt da immer noch auf schwächere Regeln.
Ja, das klingt alles nach sehr viel Arbeit. Werden die Verhandler denn überhaupt zu einem Abschluss kommen?
Ja, in der Tat, es läuft Ihnen hier etwas die Zeit davon. Das hat gestern auch der Verhandlungsleiter, der polnische Konferenzpräsident, hat das auch gesagt. Wir kommen zu langsam voran. Es hat auch viele Störfeuer gegeben von Ländern wie Saudi-Arabien oder den USA zum Teil auch. Und angesichts dessen ist gestern Abend dem Außenminister des Inselstaates Vanuatu der Kragen geplatzt.
Let me be very frank. The time for limitless negotiations on climate change has passed. And party negotiators blocking meaningful progress should have much on their conscience.
Also die Zeit für endlose Verhandlungen, die sei nun wirklich vorbei, sagte der Außenminister. Und jene Ländervertreter, die den Fortgang einfach weiter blockierten, die müssen das vor ihrem Gewissen verantworten. Das ist für einen Außenminister eine eher ungewöhnlich undiplomatische Reaktion. Ich finde aber, sie ist schon verständlich, wenn man bedenkt, dass Vanuatu vor 3 Jahren von einem unheimlich starken Wirbelsturm heimgesucht wurde, der innerhalb weniger Stunden 64% des Bruttoinlandsprodukts ausgelöscht hat. Also das Land leidet da immer noch drunter. Und die Wissenschaft hat auch gezeigt, dass Anteile quasi an diesem starken Sturm durchaus auch mit dem Klimawandel zu tun haben.
Jetzt, Thomas Häusler, was wäre denn besser? Die Konferenz kommt zu einem Abschluss mit einem schwachen Regelwerk oder sie schafft diesmal den Abschluss nicht und kann später weiterverhandeln?
Ja, es ist eine gute Frage. Also rein verfahrenstechnisch wäre eine Verschiebung des Abschlusses kein Beinbruch, denn das Pariser Abkommen wird erst im Jahr 2020 wirksam. Die Staaten hätten also noch Zeit, um das Regelwerk zu beenden, irgendwann im nächsten Jahr. Der Schweizer Verhandlungsleiter Franz Perret fände dies eine bessere Lösung als ein zahnloses Regelwerk.
Wenn diese Regeln schlecht sind, wenn sie zu viele Schlupflöcher offen lassen, dann wäre das ein Schaden für die nächsten Jahrzehnte.
Allerdings ist es aber so, halt, dass sich alle Beteiligten auf einen Abschluss hier in Katowice eingestellt haben. Und käme das jetzt anders, dann wäre dies klimapolitisch und diplomatisch ein äußerst schlechtes Signal. Und man müsste dann sehen, ob es das den eh schon lahmen Klimaschutz noch mehr Wind aus den Segeln nimmt. Aber es bleiben ja noch 2 bis 3 Tage Zeit, um noch zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. Die Verhandler werden hier sicher durch die Nächte durchverhandeln. Das haben sie bisher die Woche jetzt schon getan. Wahrscheinlich werden sie sich noch auf irgendeinen Kompromiss einigen. Wenn wir jetzt zum Schluss den engen Blick auf die Klimakonferenz etwas aufweiten und aufs Ganze schauen, also da muss man sagen, dass die realen Fortschritte im Klimaschutz, also was wirklich passiert bei den erneuerbaren Energien, beim Abschied von Kohle, Öl und Gas, ungeachtet, was jetzt hier eben in Katowice passiert, dass diese Fortschritte nach wie vor sehr schleppend sind, viel zu langsam, mit Rückschritten auch. Und man muss einfach sagen, das Klima wird uns noch lange, lange intensiv beschäftigen.
Das war Kontext zur Klimakonferenz in Katowice, Polen, mit Thomas Häusler und einem Beitrag von Christoph Keller. Produktion Theresa Bayer, Technik Raphael Wildzehnder, mein Name Bernhard Senn. Morgen dreht sich hier im Kontext alles um aktuelle Kinofilme. Shoplifters hat dieses Jahr die Goldene Palme von Cannes gewonnen und zeigt ein asozial-soziales Japan. Dann Provokateur Jasper Noé setzt mit Klimax für einmal nicht auf Sex, sondern auf Gruppendynamik. Und die Entstehung der berühmten Drei-Groschen-Oper ist ein Film für sich. Kontext als Podcast zu abonnieren unter srf.ch/kontext, jederzeit aber auch zu hören auf unserer SRF-App und tagtäglich an Ihrem Radio um 9 und um 18 Uhr.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.